Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Sandra Pfister. Guten Tag. Die Deutsche Umwelthilfe hat Mercedes verklagt. Mercedes soll schon in 8 Jahren keinen einzigen Verbrenner mehr verkaufen. Hat diese Klage das Zeug, Unternehmen wirklich zu mehr Klimaschutz zu zwingen? Das fragen wir gleich. Russisches Öl ist nicht mehr erwünscht, Gas auch nicht, aber Letzteres ist noch bitter notwendig. Wann taugt eigentlich Wasserstoff als Ersatz? Nach Großbritannien schauen wir, denn dort ist die Inflation höher als bei uns. Jetzt rollt vielleicht eine Streikwelle auf das Land zu. Und wir beginnen diese Sendung mit einem Börsengespräch und mit Jan Plate. Herr Plate, der DAX steigt und zwar, obwohl der BDI seine Prognose gesenkt hat, die Konjunkturprognose. Was ist da los?
Naja, die Industrie, der BDI, erwartet nur noch ein Wachstum der Wirtschaftsleistung in Deutschland von rund 1,5% in diesem Jahr. Laut dem BDI ist das im Grunde genommen fast eine schwarze Null. Und nicht nur der BDI ist vorsichtig. Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, VDMA, der rechnet wegen der anhaltenden Lieferengpässe dieses Jahr mit einem schwächeren Wachstum in der Robotik- und Automationsbranche. Aber dennoch, der DAX kann zulegen und erholt sich erstmal von den jüngsten Verlusten. Der DAX kann jetzt steigen um gut 0,5% auf 13.363 Punkte.
Also es gibt schwache Vorgaben, trotzdem steigt der DAX. Jetzt wollen wir mal auf die Luftfahrtbranche schauen, denn die Luftfahrtmesse ILA, die ILA, beginnt morgen, heute schon, war aber da große Prominenz am Start, ein politischer Aufschlag.
Ja, die Luftfahrtmesse ILA in Berlin und auch zur Luftfahrtbranche habe ich das Börsengespräch mit dem Luftfahrtexperten Kurt Schellenberg kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Und zunächst mal geht es um das Thema Fliegen nachhaltiger, umweltfreundlicher zu machen. Welche Technik sieht Experte Schellenberg denn als wichtig, wie zum Beispiel Wasserstoff statt Kerosin oder Batterien?
Auf der Ultrakurzstrecke, beispielsweise wenn Inseln mit einem Festland verbunden werden sollen, dann kann es das kleine Regionalflugzeug mit Batterien, Brennstoffzelle sein. Für die längeren Strecken, beispielsweise in Europa, in den USA, das wäre dann das Flugzeug mit dem nachhaltig produzierten Wasserstoff. Und die Langstrecke, die braucht die immer wieder modernste Triebwerksgeneration, braucht also Weiterentwicklung der Triebwerke, denn dort geht es darum, weiter Kerosin zu nutzen, aber statt fossilem Kerosin dann nachhaltig produziertes Kerosin. Und so hat jeder Teil der Luftfahrt, des Einsatzspektrums eines Flugzeugs, hat dann auch eine eigene Zukunftslösung.
Und wenn wir auf das nachhaltige Fliegen schauen, da setzt ja auch die Politik den Rahmen und hat Ziele. Die EU hat Ziele gesetzt. In den nächsten 3 Jahren sollen 2% des Kraftstoffes aus alternativen Energien bestehen. Bis 2050 dann 65%. Reicht das?
Sie können nicht etwas fordern, wenn Sie nicht auch die Kapazitäten für die Produktion zur Verfügung stellen in Europa. Und deshalb braucht es beides. Die politische Ansage, aber auch die politische Unterstützung, entsprechende Raffinerien, die das herstellen und natürlich auch zu einem marktgerechten Preis. Es war immer so 1:5, der Aufschlag, also das Fünffache für nachhaltig produziertes Kerosin. Das muss natürlich runter. Ein wenig hat jetzt der hohe Kerosinpreis da schon vielleicht zu 1:3 oder so geführt. Aber das wird nicht reichen. Auch dort muss die Politik unterstützen.
Damit der Blick auf die Luftfahrtbranche aus Kundensicht und der kurzfristige Blick, die Leute wollen nach Corona wieder fliegen, aber erwarten Sie jetzt im Sommer unter anderem wegen Personalmangel ein Flugchaos?
Auf jeden Fall braucht der Fluggast Geduld und er braucht auch einen großen Zeitpuffer. Das ist für dieses Jahr vielleicht auch keine kundenfreundliche Aussicht, aber ich glaube, es funktioniert nur so. Fürs nächste Jahr müssen die Anbieter, insbesondere natürlich auch bei den Sicherheitskontrollen, die Bundespolizei, ein besseres System für diese hohe Nachfrage vorhalten.
Und wie sieht es mit den Ticketpreisen aus? Angesichts hoher Öl- und Energiepreise wird Fliegen teurer oder hält der Wettbewerb die Preise unter Druck?
Der Wettbewerb wird auf vielen Strecken dafür sorgen, dass man als Fluggast eine ordentliche Auswahl hat. Dass man ganzjährig das Gefühl hat, Fliegen ist günstig, das geht bei diesem hohen Kerosinpreis und auch aus Sicht der Folgen für die Umwelt sicherlich nicht mehr.
Damit der längerfristige Blick auf die Luftfahrtbranche, wie optimistisch sind Sie da für die nächsten Jahre?
Menschen zu treffen, mobil zu sein, andere Länder zu bereisen. Diese menschlichen Dinge, die uns Vertrauen und Sicherheit geben, die werden bleiben. Dass die ein oder andere kurze Reise, die vielleicht auch einfach einen fröhlichen Charakter hatte für Geschäftsreisen, die jetzt so nicht mehr stattfindet, finde ich vollkommen in Ordnung. Aber gearbeitet werden muss und dafür bietet die Luftfahrt die Möglichkeiten, die Zeitfenster für uns im Privaten und in der Arbeit, die werden sicherlich immer noch mal enger und dichter. Das heißt, man muss in kurzer Zeit viel erledigen. Und da hat die Luftfahrt nun mal ihren Vorteil gegenüber allen anderen Transportmitteln.
Und wir müssen natürlich auch noch auf das Thema Rüstung und Militär schauen mit der Flugmesse ILA. Das ist ein ganz aktuelles Thema, ja, gerade durch den Ukraine-Krieg. Welche Änderungen erwarten Sie im Bereich Rüstung, Militär?
Mein Eindruck ist, dass sehr viele Länder sich Gedanken machen, was sie jetzt an Neuerungen brauchen in ihrer Flotte und wo sie das beschaffen können. Denn nicht jeder hat eine eigene Luftfahrtindustrie und es macht ja auch wenig Sinn, wenn man sich Europa anguckt, dass jedes Land jetzt in eine eigene Industrie investieren würde und sie entwickeln würde, sondern es geht darum, weiter Partnerschaften zu pflegen, weil natürlich die Preise hoch sind und durch den Ukraine-Krieg wird es in keinem Bereich der militärischen Luftfahrt günstiger geworden sein, sondern es gibt einfach mehr Nachfrage. Und dort aber gemeinsam einzukaufen, ein bisschen das, was man als ziviler Unternehmer auch machen würde, das heißt mehr europäische Lösungen und weniger Kleinstaatenlösungen, dass ein Flugzeug nun anders aussehen als das des Nachbarlandes.
Der Luftfahrtexperte Kurt Schellenberg. Dazu passt gut, Herr Plate, der Flugzeugbauer Airbus aus dem DAX. Der hat einen Riesenauftrag bekommen.
Ja, die britische Fluggesellschaft EasyJet will ihre Airbus-Flotte ausbauen. Es würden unter anderem 56 Flugzeuge des Modells A320neo gekauft. Die Flugzeuge sollen dann ab dem Geschäftsjahr 2026 ausgeliefert werden, um ältere Flieger zu ersetzen. Und die Aktien von Airbus, sie verteuern sich um 0,25%. Und wenn wir gerade bei einzelnen Unternehmen und einzelnen Aktien sind, da wäre der Windanlagenbauer Nordex aus Hamburg. Nordex ist mit hohen Verlusten ins Jahr gestartet. Kosten für die Neuausrichtung des Unternehmens, also bei der Rotorblattfertigung, eine geringere Installationsleistung sowie gestiegene Rohstoff- und Logistikkosten haben im ersten Quartal zu einem Verlust von knapp 151 Millionen Euro geführt. Nordex übrigens hatte ja die Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal wegen eines Cybersicherheitsvorfalles verschieben müssen. Jetzt sind sie da und die Aktien von Nordex, die verbilligen sich um fast 5%.
Wo steht der Euro?
Der Euro bewegt sich bei $1,0556. Dann die deutschen Staatsanleihen, die sind heute doch deutlich weniger gefragt, womit die Renditen und die Zinsen sozusagen steigen. Die durchschnittliche Rendite von deutschen Staatsanleihen steigt auf plus 1,64%, während der Goldpreis verliert im Vergleich zu gestern Mittag. Da geht es um rund $7 nach unten auf etwa $1,834.
Und dann schauen wir uns noch Uniper an, den Energiekonzern Uniper. Die sind ja stark auf russisches Gas angewiesen. Jetzt sagt der Konzern, wir wissen nicht, ob wir die Verträge mit unseren Kunden erfüllen können. Was bedeutet das?
Das bedeutet natürlich doch ganz schöne Unsicherheit, auch bei den Anlegern. Die Aktien von Uniper verbilligen sich um rund 2,5%. Und übrigens bei diesem Thema Gas und Energie noch der Ölpreis. Der Preis für die Nordseesorte Brent steigt um 1,5% auf gut $115.
Danke, Jan Plate. Ja, russisches Öl ist politisch nicht mehr erwünscht und russisches Gas ist knapp. Selten dürfte es bei der größten Fachmesse der Energie- und Wasserwirtschaft also so spannend zugegangen sein wie dieses Jahr. Die E-World in Essen ist das Klassentreffen der Energiewirtschaft. Anders als sonst sind bei diesem Klassentreffen Gazprom und andere Aussteller aus Russland, bei denen früher schon mal viel Wodka floss am Stand, dieses Jahr nicht erwünscht. Dafür aber gute neue Ideen, wie und wann Wasserstoff als Energieträger Öl und Gas im großen Stil ersetzen könnte. Dazu gab es heute eine neue Studie. Mischa Erhardt.
An grünem Wasserstoff führt angesichts der Klimakrise und der aktuellen Debatte um eine möglichst unabhängige Energieversorgung kein Weg vorbei.
Wasserstoff ist speicherbar, Wasserstoff ist im Gasnetz transportierbar. Also müssen wir aus Klimaschutzgründen, aber durchaus aus Fragen der Energiesouveränität uns dieses Themas intensiv annehmen.
Sagt Tim Kehler, Geschäftsführer des Verbandes der Gaswirtschaft Zukunft Gas. Die Studie haben der Verband und das Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität, IKEM, durchgeführt. Kernergebnis: Es gibt noch eine Menge zu tun, um den sogenannten Hochlauf von grünem Wasserstoffgas zu ermöglichen. Bislang hapert es schon an einer Begriffsdefinition, was unter grünem Wasserstoff überhaupt zu verstehen ist.
In jeder europäischen Richtlinie und in den vielen Gesetzen für jeden Sektor in Deutschland, Industriesektor, Verkehrssektor, Gebäudesektor, wird es unterschiedlich definiert, was es natürlich wahnsinnig schwierig macht für Erzeuger und Händler von grünem Wasserstoff, jeweils einem anderen Produktverständnis gerecht zu werden. Also eine klare Begriffsdefinition, die sektorenübergreifend europaweit gilt.
Die sei nötig, um grünem, also mit regenerativen Energien gewonnenen Wasserstoff zum Durchbruch zu verhelfen. Vor allem in Logistik und Transport könnte grüner Wasserstoff in Zukunft helfen, fossile Energien mehr und mehr zu ersetzen, also in Lkw und Bussen, aber auch im Flugverkehr. Doch auch in der Schwerindustrie arbeitet man daran, auf Wasserstoffenergie umzustellen. Tim Kehler.
Wir sehen die ersten großen Entwicklungen in der Stahlindustrie. Unternehmen wie ThyssenKrupp, Salzgitter oder andere Stahlhersteller sehen, dass der Markt zunehmend grünen Stahl nachfragt. Das sind die Automobilhersteller beispielsweise, die für ihre Kunden klimaneutrale Produkte herstellen möchten, die entsprechend auch grünen Wasserstoff dann auch brauchen, um grünen Stahl zu produzieren.
Vermehrt Verwendung findet Wasserstoff auch in der chemischen und petrochemischen Industrie. Ein Hebel zur Förderung grünen Wasserstoffs könnte der Studie zufolge auch in einem einheitlichen Herkunftsnachweis für den Handel mit Wasserstoff in Europa liegen.
Es ist leichter, Bio-Orangen aus Spanien in deutsche Supermärkte zu bringen, als grünen Wasserstoff aus dem sonnenreichen Spanien zur deutschen Industrie zu bringen.
So Tim Kehler von Zukunft Gas. Andere Themen, die angegangen werden müssten, sei die bislang mangelnde Umrüstung des deutschen Gasnetzes in ein wasserstoffkompatibles Gasnetz. Schließlich müsste Wasserstofftechnologie auch in Heizungssysteme Einzug erhalten, um dessen Klimawirkung bei der Gebäudesanierung entsprechend zu berücksichtigen. Denn letztendlich sei grüner, also klimaneutraler Wasserstoff auch ein Mittel, um sich in der Energieversorgung insgesamt unabhängiger zu machen, wie Simon Schäfer-Stradowski von IKEM betont.
Absolut, also das war auch von Beginn an das Ziel der Energiewende, aber wir werden uns natürlich nie komplett unabhängig machen und das ist auch nie das Ziel, weder von der Energiewende noch von grünem Wasserstoff. Wir werden immer große Teile unserer Energie importieren, können aber hier die Lieferketten etwas neu ausrichten.
Soweit zum Wasserstoff. Vor ein paar Jahren haben sich Anwälte von Unternehmen noch mehr oder weniger schlapp gelacht, wenn ihnen vor Gericht Anwälte von Umweltverbänden begegnet sind. Das hat sich geändert, seit Umweltverbände vor etwas mehr als einem Jahr vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die Bundesregierung selbst gewonnen haben. Das Gericht hat geurteilt, dass die Bundesregierung die Lasten für den Klimawandel viel zu stark auf zukünftige Generationen schiebe. Das schlug damals ein wie Donnerhall. Es sind die gleichen Anwälte und die Deutsche Umwelthilfe, die jetzt bei Unternehmen weitermachen. Sie haben den Öl- und Gaskonzern Wintershall-Dea verklagt, BMW und Mercedes. Die Klage gegen Mercedes, die wurde heute verhandelt vor dem Landgericht Stuttgart. Thomas Wagner war für uns dabei.
Landgericht Stuttgart, Saal 155. Noch bevor dort am späten Vormittag die 17. Zivilkammer über die erste Klimaklage der Deutschen Umwelthilfe gegen den Autohersteller Mercedes-Benz verhandelt, bringt Umwelthilfechef Jürgen Resch das Anliegen seines Verbandes auf den Punkt.
Wenn ein Unternehmen wie Mercedes so viel CO2 emittiert wie ein mittelgroßer Flächenstaat der EU, dann muss sich ein solches Unternehmen auch an die Beschlüsse der Pariser Klimavereinbarung halten?
Muss es das wirklich? Die Deutsche Umwelthilfe jedenfalls will mit ihrer Klage letztlich bewirken, dass bei Mercedes verbindlich im Oktober 2030 das letzte Auto mit Verbrennungsmotor vom Band geht. Eine Forderung, die beim ersten Hinhören stutzen lässt, hat doch Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius vor längerem angekündigt, dass im Prinzip genau das geschehen wird. Doch die Sache habe einen Haken, findet Umwelthilfechef Jürgen Resch.
Naja, ich habe jetzt einige Male mit dem Vorstandsvorsitzenden Ola Källenius gesprochen. Er sagt mir, ich kann bis 2030 aus dem Verbrennungsmotor aussteigen. Allerdings macht er das fest an Bedingungen, wie zum Beispiel viele Ladesäulen, die der Staat auf bauen soll.
Resch vermag da bei den Ausstiegsplänen aus der Verbrennungstechnologie ein Hintertürchen erkennen, das er gerne zugesperrt hätte, juristisch wasserdicht. Die Umwelthilfe begründet ihre Klage mit dem Pariser Klimaschutzabkommen, das auch die Bundesregierung unterzeichnet habe. Und mit dem aufsehenerregenden Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichtes, veröffentlicht im März vergangenen Jahres, in dem drinsteht, grundsätzlich sei es möglich, heute schon gewisse Freiheitsrechte einzuschränken, um zu verhindern, dass wegen des Klimawandels morgen auf nachfolgende Generationen noch viel größere Freiheitseinschränkungen zukämen. Dieses Urteil der Karlsruher Verfassungsrichter sieht Remo Klinger, Rechtsvertreter der Deutschen Umwelthilfe, als Steilvorlage für die Klage vor dem Stuttgarter Landgericht.
Wir übertragen die Verfassungsgerichtsentscheidung vom letzten Jahr nun auf große Unternehmen. Die Grundrechte, auf die wir uns stützen, gelten nicht nur gegenüber dem Staat, sondern auch gegenüber Privaten.
Genau daran hegte der Vorsitzende Richter in der Verhandlung aber Zweifel. Keine Frage, das Pariser Klimaschutzabkommen sei für Deutschland verbindlich. Auch keine Frage, die Klimaziele müssten umgesetzt werden. Nur über das Wie müssten vorrangig nicht Gerichte entscheiden, vielmehr sei das eine Aufgabe der Politik, die entsprechenden gesetzlichen Regelungen zu fassen. Hinzu kommt die Argumentation des beklagten Autoherstellers Mercedes-Benz, vorgetragen von den Rechtsvertretern des Konzerns vor Gericht, zusammengefasst auch vorab in einer Pressemitteilung. Kernpunkt: Mercedes wolle doch von sich aus bis Ende des Jahrzehnts voll elektrisch werden, wo, so heißt es in der Mitteilung wörtlich, die Marktbedingungen es zulassen. Und insgesamt werde der Konzern zwischen 2022 und 2030 mehr als 40 Milliarden Euro in batterieelektrische Fahrzeuge investieren. Und wegen all dem sei die Klage der Deutschen Umwelthilfe abzuweisen. Ob die Deutsche Umwelthilfe in diesem Verfahren obsiegt oder nicht, nun eine Entscheidung darüber will das Gericht erst Mitte September, also nach der Sommerpause, verkünden. Trotz der Bedenken des Gerichtes darüber, ob die Gründe der Umwelthilfe begründet und stichhaltig sind, verließ Umwelthilfechef Jürgen Resch den Verhandlungssaal nach eigenen Worten mit einem gar nicht mal so schlechten Gefühl. Immerhin habe es in der einstündigen Verhandlung eine gründliche Auseinandersetzung mit den Argumenten seines Vereins gegeben.
Ich bin da eigentlich tief beeindruckt. Auch ernsthafte Beschäftigung eben mit dem Klimaproblem. Man hat sich keinen schlanken Fuß gemacht.
Ohnehin kommt bei der Deutschen Umwelthilfe eine Klage selten allein.
Denn Jürgen Resch hat weitere ähnlich gelagerte Verfahren gegen BMW und den Energiekonzern Wintershall angekündigt. Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass dieses Land in die 70er Jahre zurückkehrt. Das schreibt die englische Zeitung Sun. Sie meint nicht den unbeschwerten Teil der 70er Jahre, sondern dass Gewerkschaften damals halb Großbritannien lahmgelegt haben durch Streiks. Seit heute streiken tatsächlich wieder Eisenbahner und U-Bahnfahrer in London. Und Lehrer und Krankenpfleger bringen sich auch bereits in Stellung. Sie wollen mehr Geld, weil die Lebenshaltungskosten im Vereinigten Königreich noch stärker steigen als bei uns. Burkhard Birke berichtet.
Einen reellen Lohnabschluss für alle Bereiche fordert Mick Lynch. Der Chef der RMT, Bahnhafen- und Transportarbeitergewerkschaft, fürchtet, die Regierung versuche, die streikenden Bahnbeschäftigten gegen den Rest der Arbeitnehmer auszuspielen. Denn Krankenhauspersonal und Lehrer sollen nur rund 3% mehr Lohn bekommen. Ein ähnliches Angebot hat die Arbeitnehmervertretung der Bahnarbeiter ausgeschlagen. Die Eisenbahner streiken jetzt 3 Tage in dieser Woche und fordern 7%, noch nicht einmal den Inflationsausgleich.
In the fourth quarter of this year. So that's when it goes, I'm afraid, over 10%.
Auf mehr als 10%, so fürchte er, werde im 4. Quartal dieses Jahres die Inflationsrate ansteigen, gab Andrew Bailey bei einer Parlamentsanhörung unlängst zu verstehen. Lieferkettenprobleme und Verteuerung im Handel sieht der Gouverneur der Bank of England als Hauptursachen. Was er und die Regierung gerne dabei verschweigen, maßgeblich durch den Brexit, haben sich Preissteigerungen ergeben. Auf 2,9% beziffert das Center for Economic Policy Research die inflationäre Wirkung des Brexit. Lebensmittel haben sich in den beiden zurückliegenden Jahren gar um 6% verteuert. Produkte wie Schweinefleisch und Tomaten kommen zwar zollfrei aus der EU ins Land, aber der bürokratische Aufwand für die Kontrollen treibt die Preise, auch bei anderen Waren. Bei über 10.000 Pfund liegen die Kosten für Registrierung und andere Formalitäten. Viele kleinere Produzenten haben deshalb den Handel von und nach Großbritannien eingestellt. Ulrich Hoppe von der Deutsch-Britischen Handelskammer.
Ich glaube, aufgrund des Brexits hat sich das reelle Handelsvolumen, auch das schwer einzuschätzen, wegen Corona-Krise und den anderen Effekten, sicherlich um 10-15% reduziert. Aber nicht nur das deutsch-britische Handelsvolumen hat sich reduziert, auch das europäisch-britische, klar, durch den Austritt aus der Europäischen Union bedingt. Aber auch global ist die Strategie der Briten bisher nicht aufgegangen, denn auch nach der Covid-Pandemie ist der Wachstum der Exporte auch in alle Welt nicht so stark gestiegen wie bei vergleichbaren Volkswirtschaften.
Britische Unternehmen sind oft aus der Lieferkette in Europa rausgefallen. Ersatz in den USA oder den für die Briten neuen Freihandelsländern Australien und Neuseeland braucht Zeit. Schwächere Handelsströme gekoppelt mit einem Rückgang der Investitionen, unabhängig von Covid, haben das Wachstum gebremst. Ulrich Hoppe.
Seit dem Brexit-Referendum 2016 kann man sagen, dass die britische Volkswirtschaft sicherlich 4% unter ihrem Potenzial sich entwickelt hat. Und das ist schon eine relativ große Zahl. Denn wenn das weiter so bleibt auf diesem, sagen wir mal, 4% niedrigeren Niveau, das heißt bei einem Arbeitsleben von 40 Jahren, dann muss der Durchschnittsbrite also 1,5 Jahre länger arbeiten in seinem Leben, um denselben Wohlstand zu haben, den er dann gehabt hätte, wären die Briten in der EU verblieben.
Volkswirtschaftlich heißt das 100 Milliarden Pfund weniger Output und 40 Milliarden weniger Steuereinnahmen pro Jahr. Geld, das die Regierung dringend brauchen könnte, um die explodierenden Lebenshaltungskosten besser abzufedern. We're helping people with the cost of living. Wir helfen den Leuten mit 1200 Pfund. Am 14. Juli wird das Geld überwiesen. Das können wir tun, weil wir die finanzpolitischen Möglichkeiten dazu haben, weil unsere Wirtschaft robust und die Beschäftigung mit 630.000 neuen Jobs überall im Vereinigten Königreich auf neuem Rekordniveau ist. Verkündete Premierminister Boris Johnson neulich im Unterhaus nur die halbe Wahrheit. Fakt ist, 2 Monate in Folge bereits stagnierte die Wirtschaft auf der Insel, interessanterweise nicht in Nordirland mit dem Zugang zum EU-Binnenmarkt. Die OECD prognostiziert den Briten neben Russland das niedrigste Wachstum der G20 für das kommende Jahr. Gekoppelt mit zweistelligen Inflationsraten nennt man das Stagflation.
Und jetzt die Wirtschaftspresseschau. In der Diskussion um eine Rentenreform schlägt die Bundesbank erneut vor, das Rentenalter schrittweise ansteigen zu lassen. Sonst müssten die Beiträge deutlich steigen. Dazu schreibt die Zeitung Die Welt.
Die Berechnungen zu den finanziellen Folgen des Regierungsvorhabens sollten SPD, Grüne und FDP aufrütteln. Denn das Fazit der Bundesbanker ist so seriös wie eindeutig. Die beabsichtigte, dauerhafte Besserstellung der Rentner gegenüber dem rechtlichen Status quo wird künftige Beitrags- und Steuerzahler finanziell völlig überfordern. So droht der Beitragssatz langfristig von jetzt 18,6 auf 29% zu klettern. Der Generationenvertrag gerät damit in eine gefährliche Schieflage. Die Verantwortlichen sollten dieses Mal die Warnung der Bundesbank lieber ernst nehmen. Die Gewerkschaft IG Metall will in den kommenden Tarifverhandlungen 8% mehr Lohn fordern. Dazu schreibt die Badische Zeitung aus Freiburg. Auf den ersten Blick ist es eine Wahnsinnsforderung. Auf den zweiten Blick aber ist die Forderung eher maßvoll. Eine Forderung ist kein Abschluss. Wenn man annimmt, dass sich Gewerkschaft und Arbeitgeberverband bei reichlich der Hälfte der Forderung einigen, bleibt ein Lohnplus von weniger als 5%. Das ist ein satter Zuwachs. Gleicht aber die absehbaren Preissteigerungen nicht aus. Ähnlich argumentiert die Neue Osnabrücker Zeitung. Ein völliger Inflationsausgleich ist nicht absehbar. Denn selbst wenn die IG Metall 8% durchsetzen könnte, muss man das Ergebnis immer noch auf 2 Jahre verteilen. Aus Sicht der Beschäftigten bleibt deshalb wichtig, dass die Politik weitere Entlastungspakete schnürt. Und aus Sicht der Arbeitgeber ist von Bedeutung, dass die Gewerkschaften sich anpassungsfähig zeigen, wenn die Krisen sich verschärfen sollten. Die Süddeutsche Zeitung macht folgende Rechnung auf. Wollte die IG Metall wirklich die vorhergesagte Inflation für dieses und nächstes Jahr ausgleichen, müsste sie 15% fordern. Die Gewerkschaft verzichtete wegen Corona mehrere Jahre lang auf ein dauerhaftes Lohnplus, um Jobs zu sichern. Weil 8% Inflation auch Industriearbeitern ein Loch ins Portemonnaie frisst, kann sie nach 4 Jahren Pause kaum anders, als jetzt deutlich mehr zu fordern. Sie opfert sich sonst in Rücksichtnahme auf die Firmen auf. Viele Firmen erzielen Rekordgewinne. Statt weiter zu klagen, sollten sie die Beschäftigten per Lohnplus daran beteiligen. Falls die Wirtschaft etwa wegen eines Gasstopps doch einbricht, ist die IG Metall ohnehin kompromissbereit. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung lobt die Gewerkschaft. In Zeiten schrumpfender Verteilungsspielräume ist sie so vernünftig, dass sie das Ziel einer Kaufkraftsicherung für Arbeitsplatzbesitzer nicht absolut setzt. Täte sie es, wäre das aber auch eine offene Abkehr von der Sozialpartnerschaft.
Das war die Wirtschaft am Mittag. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.